Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Boys von Vorpass sind wieder da und wir hatten ja einige Spiele am Wochenende in den Six Nations. Darüber wollen wir gleich sprechen. Big G, ich nehme mal an, du warst begeistert von den Spielen.
Ich war begeistert von den Spielen, weiß ich nicht. Ich war nicht begeistert von den Spielen. Ich fand manche Zeit so lala, die ich da mit den Spielen verbracht habe, um ganz ehrlich zu sein.
Okay.
Ich will nicht sagen enttäuscht, aber
ja. Sauer. Sauer?
Ja, nee, die Erwartungen waren vielleicht doch ein bisschen anders, ne?
Waren deine Erwartungen ganz hoch eigentlich für die Spiele oder?
Was haben wir denn vorher gesagt? Ja, also eigentlich schon, ne?
Womit warst du am meisten enttäuscht, sagen wir es mal so? Dass Stuart Hall keinen Ball fangen kann? Dass
ja,
mit hat, Schottland. Dass vielleicht doch den schweren Pass macht, obwohl er den leicht schon nehmen könnte?
Das Offensichtliche wäre hier Schottland, davon am meisten enttäuscht zu sein. Auch England hat mir nicht gefallen. Ja. Erste Halbzeit dieses Spiels war graus anzuschauen. Zweite Halbzeit, ja, manche sagen, es war ganz anders, aber es war auch besser. Aber ja, darüber reden wir gleich nochmal im Detail. Aber ich Schottland insgesamt Performance und ja.
Ich muss gestehen, dass ich die Samstagsspiele im Kneipenatmosphäre zum ersten Mal seit, keine Ahnung, wie lange, Jahren geschaut habe mit einigen Rugby-Frauen und Männer.
Wo war die?
In Belushis am Rosa-Luxemburg-Platz.
Ah, ja.
Und war ganz coole Atmosphäre auf jeden Fall. Also wir quasi viele Befreundete und auch viele so einfach da auch zum Spiel gucken natürlich. Relativ coole Atmosphäre. Deshalb, also ich habe natürlich die ganze Spiele geschaut und dann so Extended Highlights dann nochmal. Deshalb ist es halt schwierig. Du hast ja recht, man war enttäuscht, aber wir waren ja so am Mitfiebern. Deshalb sind wir halt viel mitgenommen. Und ich kann es halt nicht so ins Detail runterbrechen, vielleicht wie du, der es vielleicht einfach alleine ohne Freunde zu Hause geguckt hat, so wie es man von dir kennt. Oh, nee, sorry, ich meine, mit ganz vielen Verbundeten dann geschaut hast. Können wir das cutten? Wir schneiden das mal raus. Du hast viele Freunde, viele Leute lieben dich. Du bist ganz cool, dein Knie ist im Arsch, aber trotzdem haben wir dich lieb.
Okay.
Also deshalb kann ich halt nicht so ins Detail sagen. Ich weiß, was du halt meinst. Irgendwie so besonders bei dem Schottland-Frankreich-Spiel war es halt eher so das Mitfiebern, so irgendwie was Schönes passiert ist, aber irgendwie kritisch zu hinterfragen, hey, wie ist das entstanden? Das ja bräuchte man vielleicht nochmal ein zweites Viewing, sage ich mal so. Aber fangen wir da mal an mit Schottland gegen Frankreich. Du hast ja gesagt, ein bisschen enttäuscht von Schottland. Woran lag, dass es so deutlich auseinandergegangen ist dann?
Ich glaube, es liegt an der insgesamten, wie man so schön sagt, All-Round-Performance. Also es war eine komplette Vorstellung von Frankreich. In so vielen Bereichen war Frankreich überlegen. Also als Mannschaft halt, wenn deine Props offloaden können wie Center und wenn man so schnell spielt, dass man der Defensive überhaupt gar keine Zeit lässt oder so, ne? Das ist so beeindruckend, also dass sie das so geschafft haben. Und Schottland hat da wirklich gar keine Antwort und ist wirklich, also ich meine, die haben jetzt nicht knapp verloren, ne? Ich meine, verlieren ist immer noch verlieren, aber es ist jetzt nicht ein Punktunterschied, ne?
Ja.
Und also ich wüsste jetzt nicht, wie man Frankreich auch noch auswärts, ne, darüber hatten wir auch mal gesprochen, ob Frankreich vielleicht schlechter auswärts ist. Also ich bin überrascht, wie beisammen die waren halt, ne? Und ich wüsste jetzt, also es ist jetzt nicht eine Sache, wo ich sage, deswegen war Frankreich besser, sondern es war halt alles ja, einfach besser. Gut, dazu kommt halt noch dieser, jeder hat es wahrscheinlich gesehen jetzt mittlerweile beim Stand von, ich weiß nicht, Ende der ersten Halbzeit, wo man in einer 4-1 Überlegenheit hätte Stuart Pogge den Ball fangen müssen, was er nicht getan hat, was schon sehr peinlich war, ne? Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen anders ausgegangen, aber insgesamt hätte Frankreich, glaube ich, auch gewonnen. Also ich glaube nicht, dass es an dieser einen Szene gelegen hat, weißt du? Weil ansonsten hat man nicht viel von Schottland gesehen. Und ein Beispiel für die Schnelligkeit, der erste Versuch. Russell kickt, glaube ich, irgendwie aus der eigenen 22 auf die andere Seite rüber. Unsere Nummer 9 aus Frankreich fängt den Ball und macht halt irgendwie 50, 60 Meter. Und dann kommen zwei super schnelle Recycles. Also es ist ja noch nicht mal, die 9 kann ja nicht mal recyceln, weil er den Ball in Kontakt genommen hat.
Ja.
Ich glaube dann die 13 oder 12.
Ja, viel cool war da, ja.
Recycelt und dann super, nochmal super schneller Recycle, wieder die Stürmer und dann Stürmer-Offload-Versuch. Das ist Minute 7:14, fängt das an, ich habe nachgekauft. Und das ist zu Ende Minute 7:57. Also es sind 30 Sekunden oder so, glaube ich, oder 36 Sekunden von der Aufnahme in der eigenen Hälfte der 9 nach einem Finn-Russell-Kick bis zum Versuch. Und das waren drei Phasen. Also es ist ja einmal, oder es waren eigentlich nur zwei Breakdowns sozusagen. Ne? Das ist die Schnelligkeit. Das ist halt, das können, die Fitness muss man haben, die Skills muss man haben und man muss es sich auch zutrauen können. Ich sag mal so, der nächste Versuch war auch zweimal Offload an der Offload aus dem Kontakt aus der,
Auf
der anderen Seite, genau.
Ja, genau, von dem Crosskick.
Und da, na gut, die Offloads waren jetzt nicht so schön und das sah so ein bisschen aus, mehr gewollt als gekonnt oder so, aber auch das hat zum Versuch geführt und es war halt immer Unterstützung da oder so. Ne?
Ja.
Das ist eine Sache, das können sich auch Leute abschauen, die halt in Deutschland dritte, zweite, erste Liga, sonst was gucken, was das ausmacht, wenn da schnelle Unterstützung da ist und wenn du den Ball schnell recycelst. Ne? Schottland war immer, wie man so sagt, auf dem Rückweg. Ne? Also Frankreich hat aufs Gas gedrückt und Schottland hatte halt dem nicht viel entgegenzusetzen.
Ja, also es gibt halt quasi den Unterschied, also auf Englisch würde man viel hören, quasi Front Football oder das eine Team on Backfoot, also in Rückwärtsbewegung, also diese Front Football, es hat wenn wirklich der angreifende Mannschaft wirklich den Weg nach vorne relativ leicht schaffen kann, gute Ball besitzt, irgendwie viele Optionen, Defense ist halt irgendwie chaotisch und irgendwie nicht so in der Aufstellung, wie die es halt im Plan haben. Du hast ja recht, ich glaube, das kann man so ein bisschen so noch den zurückspulen, den Punkt, den du meintest, wo Hawker kickt und genau, DuPont macht hat, keine Ahnung, 70 Meter oder so. Also es ist noch krass, dass er anstatt irgendwie so denkt, na, ich offloade mal, er läuft halt noch irgendwie von seiner Unterstützung halt weg und borscht halt Ali Price, glaube ich, mal weg und läuft halt irgendwie weiter und wie du gesagt hast, schnell recycelt und dann ist es halt relativ eindeutig, was kommt. Aber zurückgespult, was man immer eigentlich beachten muss, egal wie schlecht Frankreich war in den letzten Jahren, durfte man nie einfach so, sag ich mal, sinnlos oder ohne Plan zu den Kicken. Und das ist halt mal passiert bei Schottland, dass sie irgendwie, ich weiß halt nicht, vielleicht irgendwie eine Territory gesucht haben, irgendwie so, vielleicht irgendwie Frankreich irgendwo reindrücken wollte, aber irgendwie lose Kicks irgendwie ohne großen Absicht dahinter, beziehungsweise ohne großen Plan, das durftest du halt nie mit Frankreich machen. Also ich denke an so Vincent Clerc oder solche Leute, die einfach einfach auch aus dem Nix was zaubern können und die hatten immer solche Leute, DuPont oder Pernod, das sind Jungs mit irgendwie im Ballbesitz, also wenn die einen Ballbesitz haben und es halt unstrukturiert vor denen, das ist genau, wo die halt punkten können. Und das ist halt irgendwo, wo Schottland teilweise naiv war, natürlich in der zweiten Halbzeit standen sie ein bisschen so unter Druck und müssen dann quasi von überall versuchen zu punkten. Das kann man ja verzeihen, dass da ein, zwei Fehler sind, passiert sind. Für mich, wie gesagt, in der Kneipe geschaut, hatte ich gedacht, dass diesen Moment, wo das Spiel sich geöffnet hat und Van der Meer war, da durchbricht und irgendwie den Pass zu Hock. Das ist nicht irgendwie im Nachhinein, sondern in dem Moment war ich so, das wird teuer werden. Das kurz vor der Halbzeit, das wäre echt perfekt gewesen. Das wäre ja die Führung und irgendwie leicht, sage ich mal, unverdient, das ist das Falsche, aber irgendwie so gegen den Strom auf jeden Fall also in die Halbzeit zu gehen mit der Führung. Und wenn man es halt anders sieht, das war so eine 14-Punkte-Schwung sozusagen, also von ja, plus genau. 7 für Schottland zu plus 7 für Frankreich sind 14 Punkte Unterschied. Und am Ende, ja, das Spiel gegen 36-17 für Frankreich aus, aber das ist halt viel daran geschuldet, dass Schottland viel aus deren eigenen 22 dann der zweiten Halbzeit versucht hat. Ich glaube, das war ein sehr entscheidender Moment und wir können halt darüber sprechen, wie hast du das empfunden in dem Moment? Also was hast du dabei gedacht, als das diesen Szene kam?
Also die Szene mit dem verlorenen Ball, da dachte ich genau dasselbe wie du. Das halt vor allem war der Anschlussversuch dann direkt von Ficou, als er da einmal quer längs über den Platz gelaufen ist und an der Seite den Versuch erzielt hat. Oder war das ein anderer Versuch?
Ja, also genau, das war die Antwort quasi direkt drauf, ja.
Genau, und ich meine, das war halt auch recht schlecht, ne? Also der ist ja wirklich von der fast linken Seite ganz nach rechts rübergesankt.
Ich muss mal sagen, da habe ich vielleicht noch ein Stück mehr Insider-Infos, beziehungsweise schau dir mal die Szene halt nochmal an. Schau mal, wo er halt anfängt. Er fängt halt an, schon in der quasi 15er-Position, also tief mittig. Und schau mal gegenüber auf der schottischen Seite, wer ihm gegenüber steht. Das ist halt ein Prop, ein dritte Reihe und Ali Price. Und da von der Mitte kommt noch irgendein Stürmer, weiß ich nicht mehr genau. Also das ist kein Zufallsprodukt. Das ist schon ein bisschen das Spiel von Frankreich. Das ist nicht zufällig da stattgefunden. Also zum einen, klar, läuft ja, wie man in der, keine Ahnung, U14 so sieht, einfach so einer, der schnell ist, läuft quer über den Platz. Aber das ist ja gewollt. Schau mal, wo er anfängt. Also lass doch mal die Highlights nochmal anschauen. Er fängt halt mittig an. Das kommt aus der ersten Reihe und diese Front-Door-Option ist quasi die Stürmer von Frankreich. Aber das ist ja gewollt, dass dieses Screen halt so da ist und dann hinter dieser Mauer lauert er sozusagen relativ mittig und sehr tief, also wie eine 15er normalerweise von der Tiefe halt so angreifen kann mit dem Überblick und kriegt halt den Pass und dann weiß, okay, klar, vor mir sind halt Leute, die langsamer sind, ich kann einfach nach außen gehen und er hat sogar noch Unterstützung. Also das ist halt kein Zufallsprodukt eigentlich.
Okay, danke für die Analyse, Donne. Stimme ich zu. Also macht Sinn, was du sagst. Ich habe die Szene auch vor Augen. Genau. Ja, also was bleibt noch zu sagen sonst?
Warst du ein bisschen überrascht, weil eigentlich die schottische Verteidigung, eigentlich war der schottische Defense-Coach eigentlich mit den Lions unterwegs, Tandy. Warst du ein bisschen enttäuscht, dass sie doch nicht auch in diesen unstrukturierten Varianten gegen Frankreich doch besser dastehen können?
Ja, enttäuschend kommt ja von Erwartungen, die man hatte. Und nach dem ersten Spiel hatten wir, glaube ich, gegen England hatten wir hohe Erwartungen. Und der Defense-Coach wurde da auch gelobt, auch für seine Taktik. Ich glaube, die haben versucht, gegen England viele negative Tackles eher zuzulassen, sodass man schnell wieder auf den Beinen ist. Aber ich glaube, mit der Schnelligkeit und der Angriffswucht von einigen Stürmern von Frankreich, Da kann man im Training oder da sind vielleicht einige Schotten nicht gut genug, auch wenn du den besten Defense-Coach der Welt hast. Ne?
Und also. Finn Russell, also viele Leute haben mir dann gesagt, persönlich oder per SMS und so, dass sie halt irgendwie gedacht hätten, er wirkte so ein bisschen, also müde ist wahrscheinlich falsch, aber irgendwie so, als ob er nicht auf dem Level von dem Spiel war. Ist ja auch
Saft
so
und kraftlos. Hat man auch in dem Spiel schon davor gesehen, das ist auch ein großes Problem, wenn es halt an ihm hängt dann und es kommt von niemand anderen was, ne? Also wenn sich da zu sehr auf deine Zehen verlassen wird. Ja. Und da kommen wir dann auch wieder dazu, dass eigentlich, ich schaue gerade mir die Statistiken an, Schottland hatte 58% Possession, also Ballbesitz. Was haben sie denn damit gemacht? Und wie du schon gesagt hast, man versucht aus der eigenen Hälfte irgendwie rauszuspielen. Ja, das klappt auch nicht ganz so gut. Man kommt gar nicht bis in die gegnerische 22. Man spielt eigentlich zwischen der eigenen 22 und der Mittellinie und der Mittellinie und der gegnerischen 22. Aber man kommt nirgendwo hin.
Ja.
Und das ist halt der krasse Unterschied zu Frankreich, die halt wie in dem ersten Versuch, die laufen aus der eigenen 22 raus,
ja,
und innerhalb von 2-3 Phasen erzielen die den Versuch.
Ja,
und
der Ballbesitz in der gegnerischen 22 ist quasi auch so eine Statistik, also Schottland hat da 14,2% und Frankreich 25,4%, also die waren einfach viel öfters in der genau. Red Zone sozusagen, ja.
Genau.
Auch interessant, wo du es halt auch sagst mit, also ich, wie gesagt, hatte so mit einigen Freunden auch so Rugby, also Rugby-Kenner sozusagen geschaut und in dem Moment Kenner. Haben wir so beide, also habe ich auf jeden Fall so einen Kumpel gesagt, es ist ja bemerkenswert, dass diesen Backdoor-Option, also diese tiefe Option mit, keine Ahnung, sei es Hogg oder Russell zum Beispiel, gespielt haben, obwohl das halt nichts gebracht hat. Dann war es halt, okay, geil, und dann spielen wir diesen tiefen Pass, diesen Pullback-Pass, und dann ist es 3-3, also was dann sinnlos war. Und dann habe ich einfach zu einem Freund gesagt, und waren wir beide der eine Meinung, und der andere hat gesagt, nee, ist doch alles richtig und so, aber du hast gesehen, das waren halt so irgendwie Idee, also es mangelt das schon an Ideen. Ah, okay, das funktioniert nicht, probieren wir aber trotzdem nochmal. Und dann war es so, nee, warum reagiert er nicht da zu sagen, okay, diesen tiefen Pass, aber dann steht es 3-3 und wir hoffen, dass irgendjemand so ein bisschen Magie machen kann. Also wir müssen dazu, Frankreich dazu zu bringen, das haben wir ja auch gegen Irland geschafft. Frankreich hat gesagt, ja, wir lassen euch irgendwo außen Platz, aber ihr schafft es nicht, dahin zu kommen. Und das ist halt so die Sache, man muss es halt so ein bisschen mehr so aufbauen in der Mitte und, sag ich mal, den größeren Jungs ein bisschen auspowern. Oft war es halt so, keine Ahnung, okay, wir schießen noch einen Backdoor-Option und dann müssen die Franzosen ein 1-gegen-1-Tackling machen. Also keine Ahnung, ob es Fiku gegen Hogg war oder was auch immer, mussten die halt sagen, okay, schaffen wir ein 1-gegen-1-Tackling? Ja, aber es war nie so, dass sie in den Gefahr kamen, dass die Franzosen sagen, sorry, wir sind jetzt im Unterzahl zu 2-gegen-3 oder so, jetzt müssen wir irgendwie eine Entscheidung treffen. Sondern Schottland hat sozusagen im Angriff schon die Entscheidung für Frankreich leicht gemacht, beziehungsweise schon getroffen und sagt, macht euch keine Sorgen, solange ihr eure 1-gegen-1-Tacklings schafft, dann sind wir halt hier ohne großen Gefahr letzten Endes. Und das war ein bisschen so wieder, warum kann man nicht im Spiel dann nochmal schauen und reagieren? Und ich glaube so grundsätzlich, dass es eher so ein Vorteil war für die Franzosen, dass die Finn Russell kennen und die so ein bisschen lesen könnten, was er vorhat da die meiste Zeit.
Ja.
Ja. Genug darüber geredet. Genau, am Ende gewinnt Schottland oder verliert Schottland zu Hause 17-36 und Frankreich ist immer noch on course für den Grand Slam. Dann ging es halt weiter.
Machen wir kurz Pause?
Machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. Teil 2 bei Vorpass.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, da sind wir ja wieder. Teil 2 bei Vorpass. England gegen Wales war das zweite Spiel am Samstag. Ich hatte, wie gesagt, das in der Kneipe geschaut. Da war sehr, sehr gute Stimmung. wie hast du das Spiel erlebt grundsätzlich? Wie hast du das geschaut? Also unter viele Freunde, schätze ich mal.
Also ich habe es alleine geschaut.
Also gewollt oder weil du keine Freunde
gewollt,
hast?
Gewollt, weil ich war Samstag bei Mutter auf dem Geburtstag. Und das war dann doch wichtiger als das Spiel leider schon. Also ich habe es dann real life am Sonntag alleine geschaut auf dem Laptop, was eigentlich ganz gut war, weil, wie du sagst, in der Kneipe oder auch wenn es live auf dem Laptop zu Hause ist, guckt man es anders, als wenn man es nochmal schaut. Ich habe leider das Ergebnis wieder vorher gesehen, weil ich auf Insta irgendwann mal geguckt hatte und da habe ich dann gesehen, wer gewonnen hatte, aber nicht den Punktestand.
Ja,
wo fangen wir an? 23-19, 12-0 zur Halbzeit.
Wie schafft es Wales, so einen Punktestand wegzugeben? Also, wenn die das ein bisschen ausbügeln könnten, dass sie so im Rückstand geraten immer, dann wären sie halt hier wieder mit dabei. Aber wozu kam es, dass sie halt 12-0 nach hinten lagen?
Kurze Antwort, warum sie wahrscheinlich das ganze Spiel verloren haben. Disziplin am Ruck und am Breakdown. Mhm. Ich empfand, dass der Schiri super schnell gepfiffen hat. Ja. Oftmals zum Nachteil von Wales. Also entweder sealing the ruck, also dass man selber, wenn man den Ball hat und dass dann die nächste Person, die ankommt, das einfach aufs Ruck draufplumpst, wie so ein nasser Sack, wo es dann halt keinen Contest um den Ball gibt. Das war ein Problem. Und aber auch England war halt zu früh am Ruck meistens oder war genau zeitig da und von Wales war dann halt nicht jemand da.
Ja.
Und man muss halt immer sagen, play the ref, ne? Man muss halt recht schnell adaptieren können.
Ja, und das stimmt.
Das konnte Wales halt überhaupt nicht. Man kann jetzt sagen, und das haben ja auch ein paar Leute geschrieben, meinten ja, einige Entscheidungen 50-50 sind in Richtung England gegangen am Ruck, wo man sagen könnte, they got the rub of the green, wie man so schön in Englisch sagt. Da stimme ich auch sogar zu, aber muss man halt muss man gut genug sein, wenn man weiß, der Ref pfeift so in den ersten 10 Minuten und man kriegt 2-3 Strafstöße, dann muss man da halt clever genug sein, smart genug sein, um damit umzugehen. Und das konnte Wales überhaupt nicht. Deswegen, also ich fand es, wie gesagt, erste Halbzeit grauselig, fand aber, dass deswegen, ich weiß nicht, England verdient vorne lag mit 12-0. Ja, also die haben halt auch nicht toll gespielt. Es war auch teilweise, der Ball wurde ja hin und her geschmissen, als ob manchmal Leute den nicht haben wollten. Es war super hektisch. Beide Seiten oder so, als ob man sich davon hat anstecken lassen oder so. Ne? Ja. Nochmal ein Offload, was man hätte machen müssen, einfach stupide sein Ding runterspielen. Vielleicht sogar mal ein, zwei Mal öfters kicken oder so. Ne? Einfach mal den Ball festhalten, in Kontakt gehen und langsam die Verteidigung weggrinden. Oder wenn man halt absichtlich dann nicht mit dem Ball spielen will, rüberkicken und die anlaufen lassen. Ne?
Ja.
Aber davon, von beiden habe ich, es war alles so hektisch, es hat mich zeitweise an Australien erinnert, einfach den Ball auch weit rausspielen, obwohl man überhaupt nicht das Recht, ne, earn the right to go wide,
ja,
obwohl da halt immer Verteidiger waren, hatte ich in einigen Situationen das Gefühl. Ja, zweite Halbzeit, oder, also wie hast du denn die erste Hälfte gesehen?
Du hast ja gesagt, Disziplin auf jeden Fall so ein Kurs. Faktor, man muss auf jeden Fall sagen, dass da so am Rock auf jeden Fall relativ hart gepfiffen wurde. Da hat der Wales oft den Ball oder beziehungsweise die Idee jetzt so ein bisschen verloren, wie die da reingehen. Ich muss mal zugeben, ich weiß halt nicht, ob es kontrovers ist, aber ich fand, also so ein bisschen wie ich schon mal gesagt hatte, ich fand weder Wales noch England besonders gut. Also ja klar, viele Straftritte und Smith hat einen guten Boot, hat auf jeden Fall viele Punkte geschafft. Aber irgendwie so, jetzt viele Leute sagen sozusagen in Anführungszeichen Identität von England. Also was ist deren Identität?
Ja.
Wie wollen die hat? Also England ist halt bekannt als Mannschaftssturm. Eigentlich so 8 Spieler plus der 9er spielen hat oder so 8 Spieler plus der 9er und 10 spielen und der Rest ist halt irrelevant. Das war mal eine Zeit lang oder keine Ahnung, irgendwie mit Topbacks oder was auch immer oder irgendwie die Kombination daraus. Aber jetzt ist es halt irgendwie, also ob man so mit Marcus Smith zum Beispiel ein Spiel spielt, was nicht so 100% sein Spiel Stil ist, wenn man ihn kennt, und auch von Dombrand zum Beispiel, also von den Harlequins-Jungs. Und das will man irgendwie, das weiß nicht, wie kontrovers die Meinung ist, aber Eddie Jones ist relativ mächtig in seiner Rolle und wer so gegen ihn so spricht, beziehungsweise wer stellt es vielleicht noch so anders dar, also wer hat noch so die Erfahrung, da ist zu sagen, hey Eddie, ich weiß halt nicht, dass vielleicht wollen wir es anders machen, vielleicht ist es halt nicht so geil, wie wir gerade drauf sind. Jemand wie Farrell zum Beispiel fehlt hat da. Courtney Laws ist natürlich da.
Ja,
Tom Curry, sehr Stürmer. Jung. Genau, ja. Tom Jung. Also Ben Jungs irgendwie nicht ganz in der Mannschaft. Auch ich weiß halt nicht, wie ja laut er wird, beziehungsweise wie er das halt so ein bisschen widerspricht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Stil ist, wie England spielt mit den Leuten. Mit den Leuten, die da zur Verfügung stehen. Ich muss mal ein bisschen verzeihen zu sagen, dass diese Innenpaarung, also das ist halt einfach nicht so gut, beziehungsweise man hat dann noch nie die Gelegenheit, so die gesamte Hintermannschaft so zum Laufen zu bringen, mit der Konstellation. Also sie hatten ja viel auf Tuilagi gesetzt, er war in der letzten Minute dann doch verletzt, dann müsste man doch mal umändern. Ich glaube, das wäre so ein bisschen so ein anderes Spiel gewesen. Ich bin tatsächlich nicht überzeugt von Daly und Slade zusammen, findet, dass es hat kein perfektes Kombo. Es gibt aber keine andere so große Möglichkeiten, schätze ich mal. Martian war auch nicht so gut, Ford irgendwie da reinzubringen. Das ist irgendwie da ist noch nicht so ganz stimmig. Nichtsdestotrotz, glaube ich mal, das gesamte Konzept oder wie gesagt, diese Identität so fehlt. Und deshalb bisher von England habe ich das noch nicht so ganz gesehen. Wie wollen sie genau spielen? Vor, ist es jetzt vielleicht so 2 Jahren, 3 Jahren, sagte Jones, das ist quasi der am meisten kickt, gewinnt das Spiel. Davon sind die ein bisschen weggekommen. Jetzt nutzen sie so andere Kombinationen mit Randall und Smith, wollen die halt schnell spielen, aber auch in die Breite bringen, auch so wie ein bisschen, wie du gesagt hast, aber ohne manchmal so 100% die Idee so komplett bis zu Ende nachgedacht zu haben oder durchdacht zu haben. Und deshalb war ich, obwohl England gewinnt und obwohl sie 12-0 geführt haben, war ich nicht so, wow, das ist halt, das ist eine Mannschaft. Sondern wie man über Frankreich denkt und sagt, da habe ich ein bisschen Angst für die anderen Mannschaften, die gegen Frankreich auftreten soll. So denke ich nicht über Irland oder England gerade nach, sozusagen.
Auch wenn ich dir ungern zustimme, aber ich sehe es ähnlich wie du, dass eigentlich England sich Sorgen machen muss. Wenn wir nochmal kurz aufs Spiel schauen, der einzige Versuch, den England gelegt hat, kam von einer sehr umstrittenen Gasse am Anfang der zweiten Halbzeit, die überworfen wurde, wo auch der Ref nicht gecheckt hat, was sehr komisch war, man schon in als man sich den Versuch angeguckt hat, hat man halt gesehen, wie der Lock, wie der zweite Reiherstürmer Adam Beard, wie er irgendwie behindert wurde, leicht behindert wurde am Hochgehen. Und das hätte man sich zumindest mal anschauen können. Dom Brandt fängt halt und super Leistung, ne? Läuft noch an 2, 3 Leuten vorbei, setzt sich da durch, erzielt den Versuch. Aber das war halt der einzige Versuch von England, ne? Also das ist you need to worry, mate, ne? Also man muss sich da wirklich Sorgen machen. Und genau wie du sagst, englische Premiership Rugby hat wie viele Vereine? 16? Wie viele
professionelle 13 Vereine? Und dann weiß nicht so, in der zweiten Liga vielleicht 2 oder so ungefähr, ja.
Wie viele Vereine sind im Super Rugby? 5. Wie viele Vereine hat Neuseeland da drin? 5. Australien hat 5 und so weiter und so fort. Wie kriegt man es denn, hat irgendwer anders mal, glaube ich, einen Tweet oder irgendeinen Post habe ich gesehen, wie kriegt man es denn als England nicht hin, aus dem Pool von Center Pairings da kein Nationalspieler, keine vernünftigen Nationalspieler, also an wem liegt das halt? Ne? Sind da nicht genügend Leute oder werden halt vielleicht die falschen Leute immer aufgestellt? Man kann nicht das ganze Leben lang hier die nächsten 10 Jahre auf Manu Tuilagi hoffen.
Ja.
Ne? Das war am Freitag, ich habe es dir ja geschickt, ne? Hiobs Botschaft schlechthin und auch einige andere Engländer, die meinten so, oh Gott, ne? Jetzt ist der verletzt. Und an der Reaktion siehst du halt, wie sehr auf den gesetzt wird. Ne? Und das ist nicht gut. Und das, also.
Man muss, ja klar, viel wird auf ihn gesagt, man muss so ein bisschen einen Schutz nehmen und sagen, hat letzten Endes Fall und Tuilagi fehlen. Das ist halt schon 2 Leute, die 100% sonst gesetzt wären. Es fehlt natürlich, also ich sehe deinen Punkt mit quasi aus so vielen Mannschaften. Also, das ist quasi immer so ein bisschen ein Thema in England. Ich glaube weniger, dass es daran liegt an dem Personal, sondern an das Gesamtkonzept. Ich weiß halt nicht. Wenn ich zum Beispiel auch dann sehe, also die hätten zum Beispiel auf 3. Reihe extrem viele Varianten, haben aber Courtney Laws auf 3. Reihe und Charlie Hughes auf 2. Reihe. Das verstehe ich nicht so ganz. Also man sollte schon trotzdem irgendwie seine beste Jungs auf den Platz bringen. Und ich glaube, mit Simmons und Dombrand, vielleicht ist der Balance quasi nicht so perfekt. Aber nicht desto trotz, glaube ich, das gesamte, wie wollen die halt spielen. Ansonsten, wenn man einfach so sagt, okay, Marcus Smith Woods hat Regen oder Eddie Jones hat so einen Plan, vielleicht wissen wir es halt nicht. Es ist so ein bisschen, letztes Jahr haben viele Leute kritisiert, dass Irlands Angriff sehr schlecht war oder irgendwie ideenlos war. Aber so die haben immer gesagt, nee, wir haben so einen Plan. Und bei England ist es halt so, okay, das ist irgendwie nicht so 100%, wie sind die Ideen, wie ist der Aufbau. Aber ich höre nicht von denen, dass sie jetzt sagen, nee, vertrau uns, wir sind dran, wir haben was. Das ist halt so, was mir so mehr Sorgen bereiten würde, als das auf Tuilagi oder Farrell oder irgendwelche Leute zu setzen, die halt gerade nicht da sind. Ich glaube, für die Weltmeisterschaft sind die immer so dabei, oder also ich meine England grundsätzlich. Und die haben genug gute Leute. Bei mir ist es halt, geh mal durch, ne? Smith, Noel, Slade, Daly, Malin, Stewart, Randall, also mit ist von 9 bis 15 plus noch auf der Bank, Ford und Marchant, Ben Youngs, das sind keine schlechten Spieler. Irgendwo fehlt denen so ein bisschen jemand, der sagt, das wollen wir damit machen, und auch auf dem Platz jemand, der sagt, boom, hey, das läuft nicht, machen wir ein bisschen wie anders.
Also das ganzheitliche Konzept und Leadership, oder?
Ich sehe das nicht. Es kann halt sein, wie gesagt, dass wir das nicht sehen, aber dass die Spieler das wissen, dass gerade nicht in der Lage, in der so das in der Umsetzung irgendwie hakt oder so. Ich finde grundsätzlich, wie gesagt, eine Partnership aus Daly und Slade ist halt nicht das Richtige, aber vielleicht, ne, hard times bei denen, aber nicht desto trotz und gesamt, was wollen die mitmachen, wie wollen die spielen. Wenn sie nur den Ball kicken würden und Boxkicks und so, dann würde ich sagen, okay, das ist ein bisschen sinnlos, aber das ist deren Konzept. Das fehlt bei mir so, oder das sehe ich halt nicht, zum Beispiel. Und ja, bei Wales weiß ich auch nicht, also das ist halt so ein bisschen, was ich letzte Woche beziehungsweise die Woche davor gesagt habe, so ein bisschen diese emotionale Level, das können die halt, also da habe ich schon den Vergleich mit anderen Mannschaften gemacht, das können die halt so bringen auf dem Level, aber wo siehst du da so eine Spielweise oder ein Konzept? Ja, klar, es fehlen halt viele Leute, viele sind verletzt und am Ende hätten die es gewinnen können, wahrscheinlich in der letzten Minute. Aber letztes Jahr und dieses Jahr sagen wir halt so ein bisschen, ja, was macht Wales? Wie sind sie ja drauf?
Also ich glaube, es macht immer noch was aus, dass die Leute fehlen und dass die Abgeklärtheit fehlt. Das liegt halt, daraus resultiert halt, dass so viele Straftritte auch entstanden sind und dass man halt nicht zu Hause gespielt hat. Ne? Ich glaube, das beeindruckt, also man hat die Energie gemerkt, als Wales zu Hause gespielt hat, letzte oder vorletzte Woche. Ne? Und das war jetzt ein bisschen weg. Und wenn man dann halt eher unerfahrene Spieler hat, sag ich mal so, wo nicht alle, was heißt top-notch, die sind halt alle sehr gut, aber da fehlen halt noch 3, 4, 5 Leute. Ne? Und dann gehst du nach Twickenham, da sind halt 80.000 Leute, das macht halt schon einen Unterschied oder so. Und deswegen sind die sind jetzt nicht so schlecht, wie wir vielleicht erwartet haben, aber auch, die sind halt so Mittel, sag ich mal so. Ne? Und die werden ja jetzt nicht mehr nicht mehr ihren Titel verteidigen können, außer rechnerisch ist es halt noch möglich, aber
ich glaube halt, also wenn du halt zum Beispiel dann sagen würdest, was zum Beispiel als Stärke noch in die dritte Reihe kommen könnte, das wäre halt anders. Natürlich fehlt Armin Jones auf die zweite Reihe. Ich fand das quasi von der Bank zum Beispiel, das Anscombe, nicht so viel, also er ist lange verletzt, ein Superspieler. Aber egal, lass uns mal vielleicht so kurz dazu kommen, also was mich komplett erstaunt hat, aber was ich nicht direkt in dem Moment gesehen habe, aber was ich im Nachhinein gedacht habe, oh mein Gott, war, dass Tom Francis quasi absolut nicht wusste, wo er ist, als er von dem Zusammenprall so aufgestanden ist. Wenn man halt das noch im Review sieht, dann denkt man, der durfte halt weiterspielen und ist halt nicht mal wegen den HIA runtergegangen. Dann haben die gesagt, hey, ich glaube mal, der Junge ist weg. Wenn du das halt siehst, da hat man schon ein bisschen Angst.
Ja, und das ist leider auch nicht die erste Diskussion, die wir darüber hatten. Ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge ging es auch schon darum.
U20, genau, da war auch sowas, ne?
U20, aber nee, auch noch ein Herren-Seniorenspiel.
Mahani war auch, ja. Ja, es gibt halt viele.
Ich glaube sogar noch eins. Mir fällt es jetzt aber nicht ein, aber das ist jetzt halt schon das dritte Mal, dass wir darüber reden. Da muss halt, hasse mich, das zu sagen, aber härter durchgegriffen werden, schneller eingegriffen werden. Ne? Also deswegen gibt es halt 10 Millionen Kameras. Und ja, da muss
das war sofort zu sehen, auch das muss man halt nicht, ja. Also da schaut eigentlich jemand das Spiel halt parallel an und sieht das an, sollte halt sofort sagen. Also der sieht, als ob er betrunken aus ist. Ne? Also der steht halt auf, wackelt, keine Ahnung, schüttelt den Kopf so ein bisschen und dann stolpert hat dann nochmal. Also es hat, das war nicht mal so, naja, weiß nicht, der hat einen Schlag gegen den Kopf, sondern du siehst einfach so ein bisschen, war es Rousseau damals, wo O'Driscoll hat quasi Lions Tour 2009, da haben sie in so ein mächtiges Zusammenprall und er ist einfach so aufgestanden, hinten gestolpert und umgefahren. Also so sah es halt aus und du denkst halt, Alter, das sieht nicht gut aus.
Ja, genau. Ja, also um es kurz zu machen, hoffen wir, dass das gereviewt wird und dass das geändert wird und dann auch, dass wir nicht darüber reden müssen mehr, ne? Ja, ongoing issue mit Concussions und so weiter. Also,
ja.
Ja, Wales dann, am Ende, was ja. bleibt zu sagen?
Ja,
zweite Halbzeit war besser. 3-1 Versuche, ne? Das ist ja, ja das Skurrile.
Ja, das muss man sehen, ja.
Es war jetzt nicht das Top-Spiel. Es war halt Spannung, weil Wales zurückgekommen ist, aber
Ja, ja. Das letzte Spiel war ja am Sonntag und darüber wollen wir halt gleich sprechen, obwohl es ja für euch zu Hause wahrscheinlich von der Spannung sehr niedrig war. Wir haben ja was alle erlebt, wo wahrscheinlich nur die wenigsten quasi live das mitbekommen haben, beziehungsweise verstanden haben. Italien müsste quasi das meiste Spiel ja eben auf 13, sogar auf 12 Spieler durchführen. Wie hast du das wahrgenommen? Also was war dein, wie hast du das interpretiert, beziehungsweise wie fandest du das gesamte Ding da mit der roten Karte etc.?
Ja, die rote Karte, der Ref hat es ja gesagt, der georgische Ref zum ersten Mal, aber dann auch echt eine beschissene Situation, glaube ich.
Ja.
Die Entscheidung, soweit ich die, ich habe es jetzt auch nochmal gereviewt persönlich, ist, ja, es ist halt Kontakt mit dem Kopf, ne? Und keine Mitigating Factors. Das Problem ist halt, dass der andere Frontrow oder der andere Hooker vorher verletzt rausgegangen ist und dann tritt halt diese Regel in Kraft, ne? Man wird halt doppelt, also einmal gibt es uncontested Scrums und du als Mannschaft wirst bestraft, weil du nicht genügend einsatzfähige Frontrow-Spieler hast. Ne? Weil einer ist ja rote Karte und der andere ist ja verletzt. Das heißt, woher, warum diese Regel kommt, ja, gute Frage. Sollte man die jetzt reviewen?
Also es kommt, also Info, es kommt daher, dass quasi natürlich vor einigen Jahren, dass jemand gespielt hatte, danach, der wahrscheinlich nicht ausgebildet war, danach verletzt wurde, dann hat World Rugby quasi diese Regelung hat getätigt und es wurde halt auch, um zu verhindern, dass in der dass Mannschaften auf die Idee kommen, zu sagen, uncontested scrums, wer hat einen Vorteil, wenn wir richtig schlecht im Gedränge sind und dann faken wir so ein Injury sozusagen. Das ist halt, hatte ich so eine Statistik gelesen, das ist, keine Ahnung, in der französischen Top League plus Pro League irgendwie 80 Mal vorgekommen ist, dass es halt quasi diesen Fall kam und dann danach sie es angepasst haben, 4 Mal. Also viele Mannschaften haben versucht zu sagen, ja klar, wir sind im Unterzahl und opala, ja, wir sind im Unterzahl, 14 Mann, aber jetzt können wir halt uncontested scrums, das heißt, ich kann ein Drittreihe-Spieler, das heißt, dass der Bestrafung für die rote Karte irgendwie minimiert wird und das ist quasi die Begründung dafür, diese Entstehung, wie die hat genau, du hast gesagt hast, erstens war die Verletzung, also eine richtig schwere Verletzung und danach die rote Karte. Wenn es andersrum gewesen wäre, rote Karte und dann irgendwie eine Verletzung, auch fake oder echt, sozusagen könnte man sagen, okay, das versucht jemand ein bisschen zu schummeln, das System. Aber so war es, der Typ geht halt runter, Arm ist halt gebrochen und dann kommt der andere Typ und hat eine rote Karte. Ich glaube, man muss halt irgendwie so eine andere Regelung da finden. Ja. Irgendjemand hat gesagt, wenn es gegen Neuseeland passiert wäre, wäre es gleich morgen, hat angepasst. Da es halt gegen Italien ist. Wahrscheinlich halt ein bisschen länger. Viele Leute im Stadion, also beim irischen Publikum, wussten halt nicht mal, dass Italien zu 13 gespielt haben, dachten, dass sie zu 14 spielen. und waren halt nach dem Spiel dann, als sie gelesen haben, sehr enttäuscht, dass Irland so schlecht beziehungsweise so ja schlecht konvertiert hatte. Also wenn er wirklich das zum Beispiel Neuseeland gegengespielt hätte, dann wären mindestens 100 Punkte.
100 Punkte. Ja, es gab ja eine relativ, wenn wir mal auf die Versuche gucken, ja, es gab da eine, also die sind ja schon seit der 16. Minute oder so, mit 13 Mann haben sie gespielt, glaube ich, oder 18. Minute, als die rote Karte dann um die Ecke kam. Und ich meine, am Ende gab es ja, glaube ich, sogar noch eine gelbe Karte für Italien in der 74. Minute. Aber es gibt schon eine, so ein bisschen 37. Minute Omani-Versuch und dann 51. Ja, es gibt andere Mannschaften, die spielen da dann effizienter, sage ich mal so, ne, mit den Versuchen. Ja, ich aber bist du nicht, also ich meine, generell würde ich ins Stadion gehen und dafür Geld bezahlen, wäre ich generell davon angefressen. Nicht nur, dass die dann vielleicht nicht so, also mir wäre es dann egal, ob die 67, 57, 68 oder sonst wie drei gewinnen.
Ja.
Oder sechs gewinnen, sondern allgemein, dass es gar kein Contest war. Dann, also, was an dieser Regel dann wahrscheinlich auch liegt. Ne?
Also, man hat ja gesehen, wo Sachsen reingekommen ist, dass er besser das ausgenutzt hat. Italien hat gut verteidigt, indem die raufgebläst haben und im Unterzahl sozusagen versucht, Irland zu entscheiden, zu Entscheidungen zu zwingen letzten Endes. Man hat ja ganz eindeutig gesehen, wo die ja draufgeblitzt haben. Sachsen wartet, lässt den Mann vorbeilaufen und dann poppt hat quasi einen Pass zu Herring zum Beispiel ganz am Ende. Als ich das live gesehen habe, habe ich gedacht, okay, irgendwie kriegt Carberry das nicht hin oder schafft er es halt nicht, diesen Mannschaft zum Laufen zu bringen. Mhm. Und obwohl ich viel von ihnen sehen will und viel von ihnen halte, habe ich gedacht, okay, es geht eigentlich darum, obwohl es mir leid tut, also irgendwie Italien zu vernichten, gerade um wirklich Punkte zu machen und um wirklich diesen guten, mit dem guten Gefühl rauszugehen, weil das ist halt nichts anderes als ein Trainingsspiel dann zu 13 oder zu 12 dann und man hätte viel mehr, also wie du auch gesagt hast, diese Distanz wie die Punktetafel dann es hätte viel mehr Punkte fallen müssen und viel früher, sag ich mal, also man kann von Glück sprechen, dass noch in der 81. Minute noch ein Versuch kam und kurz davor der Versuch, also irgendwie schon 14 Punkte irgendwie kurz dazu kamen am Ende. So ein Ergebnis hätte man vielleicht erwartet, auch zu 15, also ohne übertreiben zu wollen. Und deshalb denke ich mal, und ich will nicht sehen, dass es zu 100 Punkte wird oder 100 Punkte wird, aber dann hätte man sehen können, okay, die Backline-Moves, die stimmen, aber Carberry hat es irgendwie nicht hinbekommen, da hätte ich vielleicht als Trainer früher zu dem Schluss vorgekommen, zu sagen, okay, das irgendwie nicht 100% klappt, obwohl da Platz ist, er ist gerade nicht in der Lage, das zu finden oder das am besten zu bedienen. Wäre vielleicht, ja, am Ende, was lernst du halt aus diesem Spiel? Gar nichts, also einfach gar nichts, also Lowry hat ein gutes Debüt, Lois hat wieder da, Hansen war ein bisschen ruhiger in dem gesamten Spiel. Henshaw war nach der Verletzung irgendwie nicht so überzeugend, Ringrose war auch irgendwie die Abstimmung nicht so 100% da mit Carberry vom Stürmer. Ja, wir brauchen halt nichts mehr große Wissen über Porter und Furlong und solches. Ryan Baird hat ein super Spiel als erster Start durch mit dem Blockdown. Und Josh kleine Flair-Spieler des Tages zeigt, dass er auf jeden Fall gesetzt ist auf 7. Aber groß gelernt von dem Spiel haben wir nicht. Und als Vorbereitung für das Spiel gegen England ist es auch nicht würdig, glaube ich mal.
Nee, und jetzt ist jetzt nochmal die 2-Wochen-Pause wieder?
Genau, 2-Wochen-Pause.
Ja, aber das macht es eigentlich noch schlimmer.
Ja, genau. Ja. Genau, und dann geht's halt weiter in 2 Wochen, also am 11. März, in dem Freitag mit dem Kracher gleich am Abend, 21 Uhr Wales gegen Frankreich, dann Samstag Italien gegen Schottland und auch am Samstag dann England gegen Irland.
Ja, schön Freitagabend, super.
Genau, genau, 21 Uhr ist immer eigentlich ein cooles Spiel, also beziehungsweise ein cooles Konzept. Was siehst du dann, also wenn wir kurz in Vorschau, also sehr, sehr kurz, weil wir auch nächste Woche drüber sprechen, aber Wales, Frankreich, siehst du also Wales zu Hause?
Ich meine, Wales zu Hause, wie du schon sagst, unter Flutlicht auf dem Freitagabend. Ne? Ich will nicht sagen, englisch Spiel, ich hoffe, dass die, wie ich es eben gesagt habe, die positive Energie von den Zuschauern sich auf die Walisischen Spieler dementsprechend auswirken wird und dass wir ein gutes Spiel sehen werden. Weil Frankreich, nachdem letztes Jahr in der Grand Slam aus den Händen gerissen wurde, sage ich mal so, ist jetzt die Chance auf Wiedergutmachung. Ne?
Okay.
Und jetzt zweimal hintereinander auswärts zu gewinnen, ja, jetzt ist halt die nächste Stufe. Ne? Also Schottland, ja, Wales ist wahrscheinlich stärker als Schottland und jetzt muss Frankreich halt wieder beweisen und liefern.
Ja. Ich glaube, das könnte auch ein enges Spiel werden. Also könnte es ein gutes Spiel werden. Italien, Schottland, denke ich, dass Schottland auf jeden Fall jetzt zeigen wird, wie die hat auf die Punktetafel gut stehen können. Und England, Irland, wie siehst du das? Also in Twickenham immer sehr schwierig als für Irland.
Wenn eine Chance da ist, jetzt in Twickenham zu gewinnen, dann jetzt.
Okay.
Hoffe ich auch auf ein gutes Spiel. Ist das späte Samstagsspiel. Geil.
Top. Erzähl uns ein bisschen über dein Verlauf, sage ich mal, in der Fantasy Rugby. Was ist passiert?
Ja, erstmal Fantasy Rugby, lief gut. Du hast mir geschickt meine Punkteübersicht. Ich habe gar nicht mehr reingeguckt, weil ich habe es nämlich vergessen, weil ich unter der Woche zu Hause war und mich um Familie kümmern musste und Ich habe noch mein Fantasy-Team für Super Rugby aufgestellt und meine Ergebnisse, meine Tipps für Super Rugby in die App gehauen. Aber Fantasy Rugby Six Nations komplett vergessen.
Ja.
Da denke ich, dass 600 Punkte eigentlich noch ganz okay ist.
Also, ja, also indem das Vier, Aki, Ferguson und Gray hat alle mit 0 Punkte da hingegangen und Red Pass schon seit länger verletzt ist. Also ich meine, da hättest du schon sonst schon mal 200 Punkte kommen können. Ja, dann wäre es okay gewesen.
Ja, wie sieht's denn jetzt aus in den beiden Ligen zusammen?
Genau, also der führende Mensch gerade ist Win or Booze.
Das ist Harry vom MFC, mit dem habe ich gestern noch im Pub und habe ein paar Guinness runtergespült. Nice.
2453 Punkte. Und unser Freund Domi Reinisch und dann ich als dritter Platz.
Der aber war übrigens für die in
Runde 2 hat der Mr. Win or Booze 999,1 Punkte.
Ja.
Was halt ziemlich geil ist. Also das war sehr, sehr stark. Und viel daran an den Super Soap. Ne? Also mit Bennett mit 40 Punkten
pro Spiel
mal 3. Das ist schon im Vergleich zu meiner, keine Ahnung, 18 Punkte insgesamt, also 100 Punkte Unterschied. Das ist schon sehr, sehr stark auf jeden Fall.
Domi Reinsch war sogar am Wochenende in Schottland, hat das Spiel gesehen.
Oh, schön.
Genau, aber er war, glaube ich, auch eigentlich für Schottland.
Okay.
Ganz knapp hat er getippt.
Ich glaube auf jeden Fall, dass meine ganzen so Sidebets, also Nebenwetten, sehen ganz gut aus. Also
was haben wir eigentlich gewettet?
Du hast gesagt Essen, Berlin.
Scheiße.
Also so wie es aussieht, du besaßt halt alles.
Essen und Trinken in Berlin, ne?
Wahrscheinlich. Ich muss mal noch schauen. Ja,
aber. Ich habe, glaube ich, noch ganz lautstark gesagt, Drinks inclusive auf jeden Fall.
Oh, nice. All inclusive. Oh.
Dann gehen wir wir gehen schön irgendwie All-Inclo essen oder so.
Okay. Gibt es halt noch ein bisschen Super Rugby? Du hast es ja erwähnt, was du uns mitteilen willst.
Nichts Großes, außer dass in Neuseeland ja wieder vor leeren Stadien gespielt wird. Die meisten Ergebnisse, wenn man sich das schnell anschaut, sind wie erwartet. Einzig und allein haben die Blues sehr unglücklich gegen die Hurricanes verloren mit einem Punkt Unterschied. Adi Savia fängt den Ball auf der Ecke in der letzten Minute, läuft durch, läuft unter die Posts, zack, 7 Punkte da, 32-31, glaube ich, das Ergebnis. Manchmal wieder Defense optional, aber trotzdem schön anzusehen. Da spielen die anderen Rebels, ich weiß gar nicht, ob die zu Hause gespielt haben. Ich sag's dir, also es ist so traurig. Die haben, glaube ich, zu Hause gegen zu Hause verloren. Gegen Western Force, 3-28. Das ist eine Hausnummer, ne? Also ich sehe halt die Rebels oder diese Fijian Drua am ganz unten stehen am Ende der Saison, wo sie jetzt auch sind. Freitags haben noch Waratahs gegen Queensland Reds gespielt. Waratahs knapp verloren, 16-20. Vielleicht sind Waratahs besser geworden oder Reds sind schlechter geworden, aber die Bedingungen waren auch richtig schlecht. Also es hat zeitweise so viel geregnet im Leichhardt Oval in New South Wales, dass es nicht schön war. Ja, man muss dann warten, mal abwarten, wie es ist, wenn die australischen Teams gegen die neuseeländischen spielen. Ne? Dann wird sich halt alles zeigen. Ne? Also insbesondere, ob Australien jetzt mal besser geworden ist oder nicht. Ja, ansonsten.
Und erzähl einfach für die, weil es erreicht mich einfach so bisher 2700 Nachrichten, was ist mit deinem Knie passiert?
Achso, ja, Januar, wir haben in der Halle trainiert in Unterführung. Da ist schon mal Hin- und Herspringen, hat es wehgetan. Da war ich nochmal laufen, Skifahren, das hat immer wieder.
Ach, weh. Oh, ey, das ist das. Oh, ich war noch
dicht. Oh Gott. Und dann war ich noch vor 2 Wochen beim Training. Also genau heute vor 2 Wochen haben wir draußen trainiert. Bin ich auch nochmal beim Tackling aufs Knie gefallen. Ja, und dann war ich beim Arzt und MRT in die Röhre geschoben. Meniskusanriss. Das heißt, heute Morgen war ich wieder beim Arzt und am Freitag wird ambulant operiert. Ja, also am Freitag, vor 3 Jahren hatte ich ja schon mal das rechte Knie machen lassen, jetzt das linke dran. So ist es halt. Das heißt, ich werde den Saisonanfang oder vielleicht sogar viele Teile der Saison leider verpassen. Aber das muss jetzt gemacht werden.
Mhm. Ah, ja. Hast du noch vor, dann weiterhin, also deine Karriere weiterhin hochzuhalten? Dein Ziel von, ich spiele immer noch, wenn ich 50 bin oder sowas?
Eigentlich schon, aber das ist, muss man sehen mit den Ärzten, mit wem das noch alles diskutiert werden muss. Ne?
Okay. Dann erstmal gute Besserung von unserer Seite. Alle unsere Zuhörer bestimmt sagen das dir. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören auf jeden Fall und freuen uns erstmal auf ein bisschen Pause am Wochenende von Rugby beziehungsweise vom Six Nations, aber können halt immer noch nächste Woche sprechen. Und in 2 Wochen ist wieder Six Nations natürlich Review am Start. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Big G, schön, dass du da bist und dass es dich gibt. Und wir sagen einfach mal bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.